bei solchen Umständen predigen zu dürfen, ist eine wahre Ehre, muss man wirklich sagen. Es ist immer wieder schön, Taufen miterleben zu dürfen, zu sehen, wie Gott Menschen bewegt. Ist immer sehr herzergreifend und ein sehr freudiger Tag. Ja, und somit auch ein herzliches Guten Morgen von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich kann diese Freude auch weitertragen durch die Predigt hindurch. Ja, und wie ihr es von mir kennt, habe ich euch auch heute wieder einen Film mitgebracht, diesmal aber ohne Schauspieler. Trotzdem lasse ich euch den Film erraten, denn ich würde gerne wissen oder euch mal fragen, wisst ihr denn, was der letzte Film ist, den Pixar herausgebracht hat? Nein. Der läuft aktuell noch im Kino. Ist ganz frisch rausgekommen. Elementals, genau. Ich muss einen machen. Dieser Film hier, Elemental, der ist rausgekommen. Und ich muss euch gestehen, ich weiß gar nicht, um was es in dem Film so groß geht. So grob aus der Vorschau habe ich so mitbekommen, irgendwie, da sind Feuerelemente und so Wasserelemente. Und die sind irgendwie befreundet, aber sie können irgendwie nicht zusammen, weil sie sich sonst gegenseitig schaden würden. Ja, also Feuer und Wasser zusammen, das geht nicht. Ja, Pixar wird das wahrscheinlich irgendwie dann wieder lösen, dass es am Ende doch geht, aber darum geht es nicht, weil vordergründig das Problem ist, Feuer und Wasser zusammen funktioniert einfach nicht. Und das Witzige ist, in der Vorbereitung hatte ich genau dieses Problem. Feuer und Wasser zusammen geht nicht. Wieso? Wie komme ich da drauf? Wenn ihr euch vielleicht erinnert an meine letzte Predigt, da habe ich das Buch Daniel mit euch angefangen. Und ich hatte vor, systematisch mit euch die Bücher Daniel durchzugehen, diese vier klassischen Geschichten. Und heute wäre so eine Geschichte dran, wo viel Feuer drin vorkommt. Und da wir die Taufe dann verschoben hatten noch, ist meine Predigt dann auf diesen Taufgottesdienst gefallen. Und dann dachte ich, ja, hier ist viel Wasser, hier ist viel Taufe. Das geht nicht, das funktioniert nicht, ich muss was anderes nehmen. Und dann stehst du da und denkst so nach und denkst so, ja, was zeigt denn Taufe eigentlich? Was symbolisiert denn das unter anderem? Und da habe ich gemerkt, ja, Taufe, wie wir es gehört haben schon, ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und dann habe ich diesen Gedanken so im Kopf und gucke mir die Geschichte an, die so viel Feuer in sich trägt und merke, das Thema ist genau dasselbe. Da geht es darum, dass man Zeugnis vor der Welt ablegt, dass man Gott nachfolgen möchte. Und daher möchte ich mit euch heute diese Begebenheit anschauen, die ihr vielleicht auf dem Bild schon so ein bisschen sehen könnt. Wir werden Daniel 3 durchlesen und darüber das Thema nachdenken, ein Zeugnis sein für Gott. Ja, was bedeutet es, ein Zeugnis zu sein für Gott? Und was können wir so aus dieser Geschichte in Daniel 3 lernen? Wir werden die Verse 1 bis 33 durchlesen. Und heute habe ich es ein bisschen anders gestaltet, wie ihr es sonst von mir kennt. Ich habe erstmal nur zwei Punkte, weil wir schon die Zeit ist ja schon recht weit fortgeschritten. Und ihr seht auch, das sind recht viele Verse, ist viel Lesetext. Weshalb ich es heute so gemacht habe, ich werde mit euch immer so ein paar Versblöcke lesen, kurz was reinkommentieren, dann wieder weiterlesen und dann so zwei Punkte für uns festhalten, in der Hoffnung, dass wir dann auch gut was mitnehmen können. Und da starten wir dann also Daniel 3, zunächst mal den Block 1 bis 6. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in die Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun alle zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja, also da sehen wir, da kommt dann das Feuer vor. Ich habe mir gedacht, zu diesem ersten Block möchte ich mit euch erstmal ein bisschen geschichtlich noch den Hintergrund betrachten. Wenn ihr euch erinnern könnt, Daniel 1 hatte ich ja letztes Mal drüber gepredigt, da wird das Volk Israel, es wird berichtet, wie das Volk Israel verschleppt wird, samt den Freunden von Daniel, also zu viert werden sie da verschleppt. Und da sehen sie dann auch diese gewaltigen Bauten, die in Babylon errichtet wurden. Und zu diesen gewaltigen Bauten wollte ich euch erstmal ein bisschen noch Hintergrund geben. Über Nebukadnezar wird nämlich geschrieben, das ist jetzt auf Wikipedia, in den Königsinschriften wird seine umfangreiche Bautätigkeit nach seiner offiziellen Thronbesteigung hervorgehoben. So ließ er Zikkurate, Paläste, Tempel und Befestigungsmauern errichten. In diesem Zusammenhang erwähnte Nebukadnezar II. Neu eingesetzte Gottesopfer in den erstellten Bauwerken. In den sehr ausführlichen Berichten wird seine tiefe religiöse Einstellung gegenüber Marduk und Nabu sichtbar. Das ist jetzt offiziell, was Wikipedia schreibt. Ähnliches werden andere, auch profundere Geschichtsbücher schreiben. Was dieser Nebukadnezar gemacht hat, wir haben gelesen, er war sehr interessiert am Bauen und an Architektur. Und so hat er auch so einige berühmte Bauten in seiner Herrschaftszeit errichten lassen, zum Beispiel das Ishtar-Tor. Ja, das Ishtar-Tor kann man heute im Pergamonmuseum in Berlin betrachten, also ist ein Nachbau. Der Turm zu Babel, das hatte ich euch letztes Mal schon gesagt, den hat er fertiggestellt, wird hier Ete Menanki genannt. Oder auch die hängenden Gärten der Semiramis, die auch in die Geschichte als eines der sieben Weltwunder einging. Davon ist heutzutage leider nichts mehr übrig. Ich habe euch auch hier mal Bilder mitgebracht. Hier links, das wäre dieses Ishtar-Tor. Dann den Turm zu Babel, den ich euch letztes Mal schon gezeigt hatte. 90 Meter groß, 90 Meter breit. Oder auch hier im Bild, wie vielleicht die Gärten ausgesehen haben. Ja, also auch sehr prachtvoll, wenn man das so sieht, dann denkt man sich, ja, mit den damaligen Mitteln das zu machen, das ist dann schon, kann man schon vielleicht so als Weltwunder im architektonischen Sinne bezeichnen. Ja, die Frage ist, warum erzähle ich euch das alles? Ja, wir sehen Nebukadnezar, der lässt viele Bauwerke errichten. Und jetzt haben wir gerade gelesen, der lässt da wieder ein Bauwerk errichten. Ja, und da verwundert es nicht, dass dieser König in Daniel 3 hier so ein gewaltiges Denkmal dann hinbaut, eben diese goldene Statue, und er dann auch diese klare Absicht hat, damit die Götter anbeten zu lassen. Auch hier noch die kleine Nebeninfo, wenn wir es umrechnen, die Figur war etwa 30 Meter hoch und 3 Meter breit, das sind diese Ellenmaße, die angegeben werden. Also ist dann schon ein echt großes Gerät. Aber wenn wir die Verse dann auch mal genauer betrachten und ihr vielleicht auch ein bisschen zugehört habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass ein Wort ganz häufig in diesem Kapitel vorkommt. Und das ist das Wort Kum. Und das heißt aufgestellt. Ja, also im Hebräischen das Wort Kum, aufstellen oder aufbauen lassen, das wird 11 Mal in diesem Kapitel genannt. 11 Mal. Und wenn ein Hebräer oder ein literarischer Schreiber das 11 Mal benutzt, dann verfolgt er damit eine Absicht. So, und welche Absicht verfolgt er? Diese Nennung macht deutlich, das Monument soll im Text dargestellt werden wie ein Epizentrum. Ja, so etwas, worum sich alles dreht. Ja, das soll alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das soll auch alle Ehre bekommen und allen Lobpreis, das soll dieses Monument, dieses Denkmal, diese Statue soll das bekommen. Ja. Und dann kommt dieser Satz, sobald ihr den Klang der Hörner hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Ja. Soweit hatten wir ja gelesen. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter, was passiert. Da traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer zu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, das sind jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl der König Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Ja, wir sehen hier das Monument, dieses Denkmal, diese Statue, die 11-mal genannt wird und die alle Ehre einfordert, auch schon so textlich geschrieben, die will alle Ehre haben, bekommt die Ehre von 3 gottesfürchtigen Männern nicht. Ja, also auch hier bei der jüdischen Schreibkunst, dass das 11-mal genannt wird, dieses Bild, das da aufgestellt wird, aber die 3 Freunde dennoch nicht anbeten, das macht den Kontrast deutlich, wie standhaft diese Männer sind. Ja, also ist auch so literarische Schreibkunst. 11-mal wird das so dargestellt und ganz ins Zentrum des Textes gebracht. Aber da sind 3, die sagen, nein, wir beten nicht an. Und dann den nächsten Block. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Ja. Ich finde, der König formuliert in dieser Stelle einen ganz herausfordernden Satz, einen sehr schwierigen Satz. Nun, wenn ihr bereit seid, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Ich finde, das ist der herausforderndste Satz unter allen, die der König hier ausspricht. Warum? Weil ich finde, es macht deutlich, und das habe ich als ersten Punkt so festgehalten, Zeugnis sein für Gott bedeutet, Anfechtung und Verführung zu erfahren. Ja, also die 3 Männer erleben hier, dass sie auf der einen Seite ganz heftige Drohung bekommen, ihr werdet in den Feuerofen geworfen, aber wenn ihr bereit seid, euch nur einmal niederzuknien, dann ist alles okay, dann ist alles gut. Ja, und dann merkt man, wie leicht wäre es eigentlich gewesen, man bekommt nochmal diese 2. Chance und muss nur einmal niederknien und dann ist alles gut und nichts wird einem passieren. Ja. Wir sehen, Zeugnis sein für Gott bedeutet, Anfechtung und Verführung auch zu erleben. Die große Frage ist ja natürlich, wie soll man dem begegnen, dieser Anfechtung, dieser Verführung, dieser Versuchung, die sich da einem stellt? Wie soll man dem begegnen? Epheser 6, Vers 13. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Ja, ich hatte mit euch ja auch die Waffenrüstung zuvor durchgenommen. Aber das hier ist genauso ein böser Tag, den diese 3 Männer da erleben. Und hier in Epheser wird deutlich, du kannst nur versuchen zu widerstehen. Du musst widerstehen mit der Waffenrüstung. Du musst widerstehen. Und genau das tun die Freunde Daniels hier. Und das mit einer unglaublichen Sicherheit, wenn wir uns jetzt die Antwort angucken. Und wir kommen zum nächsten Block, wie sie eben antworten. Die Verse 16 bis 18. Und da antworten sie, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also so eine Antwort einem König entgegenzuschmettern, das ist schon mutig, muss ich sagen. Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort drauf zu erwidern. Also den Mut, den muss man erst aufbringen. Aber ich finde, was es so deutlich macht, wie die Jungs auf diese Verführung und auf diese Anfechtung reagieren, es hilft dabei nur, kompromisslos zu widerstehen. Die gehen nicht einen Millimeter auf das Angebot des Königs ein. Ja. Zeugnis sein bedeutet Anfechtung und Verführung und dagegen hilft nur, kompromisslos zu widerstehen. Nicht einen Schritt dem König entgegenkommen. Ja, sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir auch nur ein Wort darauf zu erwidern. Sie lassen sich überhaupt nicht darauf ein, auf keinen Fall. Ja. Ich musste irgendwie in der Vorbereitung auch an die Josefs Geschichte denken, als er von der Frau des Potiphar verführt wird. Was macht Josef? Sie macht ihm das Angebot und er weiß genau, was er tun muss. Sofort rausrennen. Sofort. sonst hat er keine Chance. Er muss sofort davonrennen. Ja, und man merkt bei Josef und auch bei den drei Freunden hier, es hilft nur, kompromisslos zu widerstehen. Nicht ein bisschen auf diesen Kompromiss eingehen, den der König hier vorschlägt. Ich habe euch eine kleine Beispielgeschichte hier mitgebracht von einer Mutter und von einem kleinen Jungen. Es war so in dieser Zeit ungefähr, 1800. Da war es so, dass der kleine Hans, der wurde zur Großmutter geschickt und sollte ihr etwas überbringen. Und die Mutter hat einen wichtigen Zettel, vermutlich so etwas wie Arznei oder irgendwelche wichtigen Informationen, hat da so einen Zettel, den sie den Kleinen mitgibt. Und dann geht sie hin und der Junge ist noch sehr jung, ist noch nie Straßenbahn gefahren, ist sehr verunsichert, weiß nicht, was ihn erwartet, er kennt das alles nicht, ist völlig neu. Und die Mutter setzt den Jungen in die Straßenbahn, gibt ihm den Zettel in die Hand und sagt, so mein kleiner Hans, du nimmst jetzt den Zettel und steckst ihn in die Hosentasche und du darfst den Zettel auf keinen Fall verlieren. Und am besten, du nimmst diesen Zettel nicht mal aus deiner Hosentasche. Den Zettel nicht mal rausnehmen, nicht. Einfach drin lassen, nichts machen sonst. Ja, und dann sieht die Frau, der Schaffner sagt, okay, die Bahn fährt jetzt weiter. Und dann sagt die Mutter, gut, mein Junge, du wirst das schaffen, wir sehen uns. Und sagt der Großmutter schöne Grüße. Die Frau geht aus der Bahn hinaus, die Straßenbahn fährt weiter. Ja, und dann sitzt da der kleine Junge und neben ihm sitzt so ein Jugendlicher. Und er guckt sich das so an, hat das natürlich mitbekommen, was die Mutter da gesagt hat und sagt so, darf ich mal den Zettel sehen, den du da in der Hosentasche hast? Und sagt der Junge, nein. Komm, ich muss auch nur eine kleine Ecke sehen, ich muss gar nicht so viel sehen. Der Junge sagt, nein, ich darf den nicht aus der Hosentasche rausholen. Und der Jugendliche hat da so eine Tüte in der Hand und sagt so, ach komm, ich hab hier so ein paar Pflaumen, die sind so richtig schön süß und frisch und so und die schmecken richtig gut. Ich gebe dir eine ab, aber dafür zeigst du mir den Zettel. Und der Junge sagt, nein, ich will das nicht und dreht sich weg. Und dann nimmt der Jugendliche die Tüte und sagt, komm hier, da siehst du doch, wie schön die sind und wie gut die riechen und wie schmackhaft die wohl sein müssen. Und in dem Moment hält die Straßenbahn an und ein Mann steigt aus und der Junge erkennt die Situation, ergreift sie sofort, wechselt den Platz und setzt sich woanders hin. Und in dem Moment, da saß dann eine junge Frau neben diesem kleinen Hans, sagt diese kleine Frau, die das Ganze mitbekommen hat und gesagt hat, mein kleiner Junge, ich bitte dich, wenn du nach Hause zu deiner Mutter kommst, dann sag ihr, dass sie einen ganz starken Sohn hat. Weil dieser Sohn verstanden hat, erstens der Verführung zu widerstehen und zweitens vor der Verführung wegzulaufen. Ich finde, diese kleine Geschichte macht es so deutlich, wie wir auch im Glaubensleben handeln sollen. Satan wird uns oft genug Kompromisse vorstellen, er wird uns oft so zu leichteren Wegen verführen, wird uns oft genug Situationen geben, wo wir es uns einfacher machen können. Und das bedeutet auch Zeugnis, dass wir Anfechtung und Verführung erleben werden. Aber an diesen drei Jungs können wir lernen und auch aus diesem Beispiel, es hilft nur, kompromisslos zu widerstehen. Wenn Satan mit seinen Verführungen kommt, dann hilft nur, dass wir kompromisslos widerstehen. Ja, ich möchte mit euch noch ein bisschen weitergehen im Text. Wir werden noch den zweiten Punkt angucken. Und dazu lesen wir erstmal die Verse 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Und dann redete er, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs so dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Ja, da sehen wir auch, ich habe es mal so genannt, wir merken jetzt hier, wie das Böse sich so richtig aufbauscht und so richtig prahlerisch und groß tut und so richtig Angst machen will und bedrohlich sein möchte. Ja, 7-mal heißer muss der Ofen sein, das eine Mal hätte ja nicht gereicht wahrscheinlich. Ja, und man sieht auch, wie der König so richtig blind wird vor Wut. Er wird völlig blind, weil wir auch sehen, dass es sich völlig destruktiv auf sein Umfeld auswirkt. Ja, woran sehen wir das? Er verliert seine stärksten Soldaten, wenn ihr das mitgelesen habt. Er sagt, seinen stärksten Soldaten, die sollen die reintragen. Und wir lesen, dass genau diese Soldaten durch diesen heißen Ofen sterben. Und die anderen drei überleben es aber. Ja. Und dann merkt man auch, wie blind der König ist und wie destruktiv es sich auf sein Umfeld auswirkt. Ja. Auch typisch für das Böse, aber wir lesen weiter, Verse 24 bis 27. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf und er redete zu seinen Männern und sprach, haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Darauf traten Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen sie aus dem Feuer hervor. Darauf versammelten sich die Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Ich finde, was hier so deutlich wird, und das möchte ich als zweites festhalten, Zeugnis für Gott zu sein, bedeutet auch, Gottes Bewahrung erfahren zu dürfen. Ja, das erleben diese Männer hier. Sie sind ein Zeugnis für Gott, sie stehen für seinen Namen ein und sie dürfen aus erster Hand erfahren, dass Gott sie bewahrt. Ja. Nicht der kleinste Schaden war an den standhaften Männern zu finden. Und wir sehen auch, wie diese göttliche Bewahrung zu einem kompletten Sinneswandel beim König führt. Wir lesen weiter, die Verse 28 bis 33. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern von ihrem Gott leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann. Daraufhin machte der König Schadrach, Meschach und Abednego groß in der Provinz Babel. Und dort ließ er verlauten, der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu, es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, kompletter Sinneswandel beim König. Ja, Zeugnis sein bedeutet, Gottes Bewahrung erfahren zu dürfen. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man die Geschichten in Daniel, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht, wenn man den Anfang und das Ende vergleicht. Wie hat das angefangen und wie endet die Begebenheit? Das möchte ich hier auch mal machen, weil ich das ganz interessant fand. Habe dazu mal drei Objekte mir ausgesucht. Da haben wir als erstes mal den König. Wie ist der am Anfang? Was würdet ihr sagen? Ja, hier, stolz. Genau das ist er. Der ist stolz ohne Ende. Denkt dran, was der alles nicht gebaut hat. Weltwunder, Riesentürme, Unglaubliches hat der architektonisch geleistet. Und der wird stolz gewesen sein, ich behaupte mal, der stolzeste Mensch seiner Zeit wird er gewesen sein. Und dann im Verlauf der Geschichte sehen wir, wie er wütend wird. Und kurze Zeit später sehen wir aber, wie er ängstlich wird. Und ganz am Ende, können wir sagen, ist er auf einmal ziemlich demütig geworden. Ja? Also da ist nicht mehr er der Mächtige, da ist jemand anders, wo er merkt, der ist viel mächtiger als er. Und das ist der Gott dieser drei jungen Männer. Und die drei Freunde, wenn wir uns die anschauen, sind wir so in der Geschichte, da sehen wir, an den drei Freunden, da soll eigentlich ein Exempel statuiert werden. Ja, die waren so frech mit ihrer Antwort, die haben es nicht nötig, mir zu antworten. Und jetzt mache ich den Ofen 7-mal heißer und an denen statuiere ich ein Exempel, dass niemand auf die Idee kommt, sowas jemals wieder zu wagen. Ja, also die drei Freunde, an denen sollen ein Exempel statuiert werden. Und was sehen wir am Ende? Sie werden zum Werkzeug, das am König selbst ein Exempel statuiert. Ja, finde ich auch interessant, wie Gott das umdreht. Ja, die drei Freunde werden zum Werkzeug, die am König ein Exempel statuieren. Und natürlich das Objekt der Anbetung. Am Anfang sehen wir, was soll angebetet werden? Es soll diese Statue, die 11-mal betont wird, die soll alle Ehre kriegen, alle Ehre soll diesem Standbild gebracht werden. Und das soll so richtig gepriesen werden. Und am Ende sehen wir, wie der König selber sagt, alle Ehre soll dem Gott Israels gebracht werden. Und ich finde es einfach interessant, wie Gott im Verlauf der Geschichte so manche Sachen völlig auf den Kopf stellt und so völlig abändert. Ich finde, was hier deutlich wird, wo vorher das Monument als Epizentrum alle Ehre einnehmen soll, siegt Gott am Ende und erfahrt alle Ehre. Das wird deutlich aus den Worten des Königs. Gott ist all die Ehre zu bringen. Aber da hört es noch nicht auf. Gott siegt am Ende und erfährt alle Ehre und auch die drei Freunde. Ja, Verse 28, Vers 30, da sagt der König, ihr werdet jetzt eingesetzt und ihr werdet groß im Königreich Babel. Das heißt, Gott siegt am Ende und erfährt alle Ehre, aber auch die drei Freunde, die das Zeugnis für ihn erbracht haben. Und ich finde, daran wird auch deutlich, Zeugnis sein bedeutet, Gottes Bewahrung erfahren zu dürfen und genauso an seinem ehrenvollen Sieg teilzuhaben. Ja, es bedeutet auch, seinen Sieg miterleben zu dürfen, mitfeiern zu dürfen. Und das dürft auch ihr heute als Täuflinge erfahren und hoffen, dass es wirklich ein schönes Fest wird, das ein ganzes Leben lang dauert, bis in die Ewigkeit hinein. Das dürfen auch wir schon erfahren, die schon getauft sind und diesem Gott nachfolgen. Zeugnis sein für Gott bedeutet, seine Bewahrung erfahren zu dürfen und an seinem ehrenvollen Sieg teilhaben zu können. 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und zum Schluss habe ich euch auch hier ein Beispiel mitgebracht von diesem Mann. Das hier ist der Pfarrer Büchsel. Und Pfarrer Büchsel hat im Jahr 1840 bis 60 in Berlin als Prediger, als evangelistischer Prediger gedient. Und wenn ihr Berlin um die Zeit euch anschaut, dann wisst ihr vielleicht, gerade im Jahr 1848, Berlin, große Revolutionszeit. Also viel Klassenkampf, viel Unschönes, da kommt dann auch viel emanzipatorisches Denken von der Französischen Revolution, schwappt rüber nach Deutschland. Und man hat viele radikale Ideologien zu dieser Zeit, linksradikale und dann nationalistische Gedankengut. Und in so einer Zeit, in so einem Hexenkessel hat dieser Pfarrer gewirkt und vom Evangelium weitererzählt. Ja, und wie das so ist in der Zeit, er predigt da. Und dann gibt es so ein paar Kollegen, gewalttätige Kollegen, die sagen, hey, der Typ, der entspricht nicht unserer Idee vom Leben, der ist gefährlich, den müssen wir beseitigen. Weg mit dem. Ja, und sie sind zu zweit und sagen, gut, okay, der Typ muss weg, der schadet uns nur und wir werden den beseitigen. Und zu zweit machen sie sich los und fangen an, ihn erstmal so ein paar Wochen zu beobachten. Ja, und sie beobachten ihn und sehen, dass er nach der Kirche immer einen Nachhauseweg hatte durch den Tiergarten in Berlin. Hat er immer seinen Nachhauseweg im Spaziergang gemacht, egal ob es Tag war oder dunkel war. Er kam immer da vorbei und ist alleine da durchgelaufen. Und da wussten sie, der Park ist auch nicht so gut besucht, da ist es dunkel, da ist es ruhig. Und haben sich gesagt, ja, das ist die beste Stelle für unseren Anschlag, den wir gegen diesen Mann planen. Ja, und dann suchen sie sich einen Tag aus, sie verstecken sich im Gebüsch, wo er vorbeiläuft. Und tatsächlich, er kommt wie gewohnt jeden Abend dann da vorbei, macht seinen Spaziergang an dem Weg und läuft. Und die Männer tun nichts. Sie bleiben im Gebüsch und nichts passiert. Es vergehen ein paar Tage und auf einmal schlägt das Gewissen des einen Mannes, der den Anschlag mitverüben sollte, so heftig. Es lässt ihn keine Ruhe, er kann nachts nicht schlafen. Und damit er sein Gewissen endlich erleichtern kann, geht er selber zu dem Pfarrer in die Kirche und sagt ihm: Herr Büchsel, ich muss mit Ihnen reden. Wir haben einen Anschlag auf Sie geplant gehabt im Park, ihren Spaziergang da immer alleine machen. Und dann fragt der Pfarrer: Ja, okay, ja, da laufe ich auch immer lang. Warum haben Sie denn nichts gemacht? Ich habe Sie gar nicht gesehen. Und er hat gesagt: Ja, wir haben uns nicht getraut, Sie anzugreifen. Und dann fragt er: Ja, warum haben Sie sich nicht getraut? Ich war doch völlig allein. Und dann sagt er: Nein, Sie waren nicht allein. Es sind zwei Männer mit Ihnen gelaufen an diesem Tag. Dann sagt der Pfarrer: Was? Ich laufe immer alleine da lang. Also, nein, Sie waren nicht allein, es waren zwei Männer bei Ihnen. Und der Pfarrer kann es nicht glauben und merkt, anscheinend hat Gott ihm dort einen Engel geschickt oder zwei Engel geschickt, die ihn begleitet haben und die dafür gesorgt haben, dass die Männer ihn nicht angreifen. Und ich finde, auch hier wird es deutlich, ein Zeugnis für Gott zu sein, bedeutet, seine Bewahrung erleben zu dürfen. Zeugnis sein bedeutet, Gottes Bewahrung erfahren zu dürfen und an seinem ehrenvollen Sieg teilhaben zu können. Und wie gesagt, das wünsche ich euch ganz besonders als Täuflinge, dass ihr das erfahren dürft, dass ihr Gottes Bewahrung erfahren dürft in verschiedenen Lebenssituationen und dass ihr dann auch miterleben werdet, wie wir an diesem ehrenvollen Sieg in der Ewigkeit teilhaben dürfen. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen. Wir haben als erstes festgehalten, Zeugnis sein bedeutet, Anfechtung und Verführung zu erleben und dabei hilft nur, kompromisslos zu widerstehen. Und als zweites haben wir festgehalten, Zeugnis sein bedeutet, Gottes Bewahrung erfahren zu dürfen und an seinem ehrenvollen Sieg teilzuhaben. Amen.